Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Die Bundesnetzagentur hat das Wasserstoffkernnetz genehmigt. 9000 Kilometer ist es lang, rund 20 Milliarden Euro soll es kosten. Und es soll in weniger als 10 Jahren in Betrieb gehen. Geht es jetzt wirklich voran beim großen Thema Wasserstoff? Wer ein Haus baut oder hat, kann jetzt schon einiges für den Klimaschutz tun durch energetische Sanierung. Doch ausgerechnet da gibt es Rückschritte. Hausbesitzer geben weniger Geld für eine neue Heizung oder neue Fenster aus, überschätzen die Hausqualität und vermissen klare politische Ansagen. Zur Transformation gehört auch die Ansiedlung von Chipfabriken in Deutschland und da droht der zweite Rückschlag. Und deshalb schalten wir jetzt in unser Landesstudio ins Saarland. Das Handelsblatt meldet nämlich, dass sich der Autozulieferer ZF nicht mehr an der geplanten Chipfabrik im saarländischen Ensdorf beteiligen will. Ein Milliardenvorhaben, ein Prestigeprojekt gemeinsam mit dem US-Konzern Wolfspeed. Stromsparchips sollten dort hergestellt werden. Für uns beobachtet das Ganze Anke Schäfer. Hallo Frau Schäfer, was weiß man bisher über ein mögliches Aus?
Ja, in der Tat sieht es zumindest, wenn man dem Handelsblatt glauben will, so aus, dass sich der Autozulieferer ZF aus dem Bau der Wolfspeed-Chipfabrik im Saarland zurückziehen will. Wir haben diese Informationen im Moment vom Handelsblatt. Wir haben selber Anfragen gestellt an ZF und auch an die saarländische Staatskanzlei, aber zunächst noch keine Antwort bekommen. Knapp 3 Milliarden Euro soll diese Chipfabrik in Ensdorf kosten und bis 2027 wollte Wolfspeed sie bauen oder will sie bauen. ZF wollte sich mit 170 Millionen Euro beteiligen und wenn dieses Geld jetzt nicht fließt, dann ist, so schreibt das Handelsblatt, nicht zu erwarten, dass die Fabrik tatsächlich kommt. ZF ist ja der zweitgrößte Autozulieferer in Deutschland, aber es geht ihm schlecht und gerade im Saarland ist ZF als Getriebehersteller einer der größten Arbeitgeber gewesen. Jüngst wurde aber vermeldet, dass man massiv Stellen streicht, allein im Saarland bis Ende 2025 über 1800 Jobs. Die Zentrale von ZF liegt ja am Bodensee und der Konzern hat sich in den vergangenen Jahren mit Blick auf die Transformation hin zur Elektromobilität hoch verschuldet. Und das bringt nun wohl diese Turbulenzen.
Aber das trifft ja offensichtlich nicht nur ZF alleine. Es könnte der Tropfen sein, der das Fass jetzt zum Überlaufen bringt. Denn vom amerikanischen Konzern Wolfspeed hat man auch lange nichts mehr gehört und der steckt ja selbst in tiefroten Zahlen.
In der Tat, auch Wolfspeed geht es nicht gut. Es lief im vierten Quartal des Geschäftsjahres ein Verlust von 175 Millionen Dollar auf. Das sind etwa 60 Millionen mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings gab es jetzt frisches Geld für Wolfspeed. Wieder sind meine Informationen aus dem Handelsblatt in den USA. Das Unternehmen hat sich nämlich 1,5 Milliarden Dollar an frischem Geld gesichert. Die eine Hälfte von der amerikanischen Regierung, die andere Hälfte, das sind Investmentfonds. Und Greg Lowe hat aber direkt gesagt, damit will er die heimische Chipproduktion in den USA also ausbauen. Und das muss wohl auch so sein. Das Geld muss wohl in den USA investiert werden. Das heißt, da ist von Deutschland im Moment nicht die Rede. Und in der Tat, zu dem Projekt in Ensdorf hat sich Greg Lowe seit Monaten nicht mehr geäußert, obwohl er, als das Projekt vorgestellt wurde, im Frühjahr 2023 wirklich so getan hat, dass er sofort losbauen will, wenn die Fördergelder bereitstehen. Und das ist aber seit langem schon der Fall.
Tja, im Nachhinein sieht das fast nach amerikanischer Übertreibung aus. Also man bleibt wohl vielleicht in Amerika. Was bedeutet das für das kleine Saarland? Wie schlimm wäre ein mögliches Aus?
Das wäre sehr, sehr schlimm. Hier wird ja immer wieder gefragt, geht das Zeitalter der Industrie zu Ende? Und falls ja, was kommt danach im Saarland? Und als das Chipfabrikprojekt im Frühjahr vergangenen Jahres verkündet wurde, da war das wirklich ein Glückstag. Der Strukturwandel muss ja hier vorangetrieben werden. Das Land steckt tief in der Krise, nachdem sich auch der amerikanische Autobauer Ford aus St. Louis zurückzieht. Insgesamt die Autobranche sich schwer tut bei der Umstellung vom Verbrenner hin zum E-Antrieb und ja auch der Stahl grün werden muss. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die hier jetzt gut laufen müssen, damit der Strukturwandel gelingt und dass jetzt Wolfspeed womöglich die Chipfabrik nicht baut. Das ist wirklich im Saarland erstmal ein Schock.
Aus dem Glückstag könnte ein Unglückstag werden. Danke an Anke Schäfer aus unserem Saarbrücker Landesstudio. Es gibt auch gute Nachrichten. An der Börse sorgt ein einziges Unternehmen gerade für sehr gute Stimmung. SAP, das ist der teuerste europäische Technologiekonzern. SAP aus Waldorf rechnet in diesem Jahr mit einem höheren Gewinn. Der Aktienkurs ist in diesem Jahr so kräftig gestiegen, dass es deswegen schon Probleme gibt für den Börsenbetreiber. Die deutsche Börse, ist SAP zu erfolgreich? Mischa Erhardt kennt die Antwort.
Stark wachsende Geschäfte mit Mietsoftware, also in der Cloud, gepaart mit Werkzeugen sogenannter künstlicher Intelligenz, lassen bei SAP einmal mehr die Kasse klingeln.
Die Umsätze auf der Cloud-Seite haben mittlerweile alle anderen Umsätze überholt,
sagte SAP-Finanzvorstand Dominik Asam gegenüber dem Deutschlandfunk.
Jetzt kommt noch mal das Thema KI obendrauf. Auch da machen wir sehr, sehr gute Fortschritte. Wir wollten ja 100 Anwendungsfälle bis Ende dieses Jahres entwickelt haben und in den Markt eingeführt haben. Wir sind da ein bisschen vor dem Plan und sind schon heute in der Lage, sagen zu können, dass wir diese 100 Anwendungen geliefert haben.
Laut SAP haben bereits 30% der neuen Cloud-Vertragsabschlüsse in den vergangenen 3 Monaten Elemente von KI beinhaltet. Wie so etwas bei Unternehmenssoftware funktioniert, dafür nennt Finanzchef Dominik Asam das Beispiel der möglichen Sprachsteuerung des KI-Assistenten Joule.
Früher musste der Kunde im Prinzip durch diverse Menüs hindurch seine Aufgaben wahrnehmen, Daten suchen. Und heute kann er gleich zu dem Punkt hinspringen, an dem er eine Transaktion auslösen will oder auch Daten benötigt.
Zu dem guten Ergebnis beigetragen hat auch der Umbau des Konzerns, bei dem 9.000 bis 10.000 Stellen wegfallen werden. Allerdings sollen die in anderen und zukunftsträchtigen Bereichen wie KI-Anwendungen auch wieder aufgebaut werden, sodass die Anzahl der Beschäftigten von SAP insgesamt gleich bleiben oder sogar leicht steigen soll. Aufgrund des guten Abschneidens in den vergangenen 3 Monaten hat Deutschland mit Abstand wertvollster Börsenkonzern seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Der Erfolg von SAP hat allerdings auch Konsequenzen an der Börse. Denn für den Leitindex DAX gilt eine Kappungsgrenze, die verhindern soll, dass einzelne Unternehmen im Index zu viel Gewicht bekommen und damit den Index verzerren. Diese Grenze liegt aktuell bei einem Gewicht von 15% unter den 40 größten Börsenkonzernen im DAX. Und diese Grenze hat SAP durch seinen in jüngster Vergangenheit stark gestiegenen Aktienkurs bereits erreicht.
Also die Kappungsgrenze wird zum Problem von SAP. Wir hatten diesen Fall ja in Deutschland schon mit Linde. Linde hat daraus die Konsequenz gezogen, sich von der deutschen Börse zu verabschieden. Und ich hoffe nur, dass SAP nicht die gleiche Konsequenz zieht,
sagt Analyst Frank Rotauge vom Vermögensverwalter AHP Capital. Die Kappungsgrenze soll Anleger davor schützen, dass ein Unternehmen den Index zu sehr bestimmt, denn damit wächst auch das Risiko der Abhängigkeit des Indexes von diesem Unternehmen. Frank Rotauge.
Weil wenn mit so einem ganz großen Unternehmen dann mal was schief geht, dann ist natürlich der Effekt auf das Portfolio besonders gravierend. Das ist eigentlich auch die Intention, dass eben die Diversifikation bewahrt bleibt, hat aber wie gesagt an dieser Stelle dann wiederum einen Nachteil.
Dass SAP den Weg von Linde beschreitet und dem deutschen Aktienmarkt zugunsten der USA den Rücken kehrt, ist Stand jetzt aber noch nicht abzusehen.
SAP ist also noch im DAX gelistet. SAP hat den Gewinn kräftig gesteigert, traut sich noch mehr zu. Wie reagieren die Aktien auf diese Nachrichten? Und das weiß Claudia Wehrle. Sie ist für uns im Frankfurter Börsensaal.
Ja, es ist wirklich eine positive Reaktion auf die Bilanzzahlen. Vor allem der Ausblick kommt hier an der Börse gut an. SAP-Aktien steigen um fast 4%, sind zwischenzeitlich auf Rekordhoch.
SAP hat ja im DAX mit Abstand das größte Gewicht. Wie stark bewegen denn die Zahlen und auch der Aktienkurs den DAX insgesamt?
Heute zumindest gab es zu Handelsbeginn ein deutliches Plus und daran hat SAP einen großen Anteil. Mittlerweile rutscht der DAX leicht ins Minus, steht jetzt bei 19.434 Punkten.
Machen wir einen Sprung. Staats- und Regierungschefs aus Indien, China und Südafrika, die treffen sich in Kasan oder sind schon dorthin gereist, und zwar zum BRICS-Gipfeltreffen. Putin ist Gastgeber dieses Treffens der BRICS-Staatengruppe, zu der Brasilien, Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und natürlich auch Russland zählen. Putin sieht die BRICS-Staaten in den kommenden Jahren als den Wirtschaftsmotor für die Welt. Wie stark sind die BRICS-Staaten? Dazu haben sie ein Gespräch geführt.
Und zwar mit Janis Hübner von der DK Bank. Er kümmert sich vor allem um Trends und Entwicklungen bei den Emerging Markets, also bei den Schwellenländern. Zunächst wollte ich von ihm wissen, wie groß denn die wirtschaftliche Bedeutung der BRICS-Staaten ist. Janis Thomas Hübner musste nicht lange überlegen. Die Bedeutung ist auf jeden Fall sehr groß.
Na, mit China und Indien sind zwei der größten Volkswirtschaften dabei. Je nachdem, wie man es rechnet, ob man aktuelle Wechselkurse zugrunde legt oder ob man ein einheitliches Preisniveau für die ganze Welt zugrunde legt, schwankt die Bedeutung dieses Staatenbunds irgendwo zwischen einem Drittel und der Hälfte der Welt. Auch die Wachstumsraten sind natürlich insgesamt auch für diesen Staatenbund, aber auch für Schwellenländer allgemein immer noch höher als in den Industrieländern. Insofern ja, Asien bleibt der Wachstumsmotor.
Der Staatenbund ist aber sehr heterogen, nicht nur was die Wirtschaftsleistung betrifft. Die politischen Systeme sind in den einzelnen Ländern zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Manche Länder haben mit westlichen Staaten Handelsbeziehungen, andere sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wie passt das zusammen?
Das, was diese Länder, die sich hier bei den BRICS zusammengefunden haben, vor allem verbindet, ist der Wille, ein Gegengewicht zu bilden gegen das, was man eine westlich dominierte internationale Ordnung betrachtet. Und da kommt man auch schon durchaus voran. Also um einfach klarzustellen, hier sind auch noch Länder, die Ansprüche haben, die mitreden wollen, die gehört werden wollen. Das ist ihnen schon gelungen. Aber was bisher noch fehlt, ist tatsächlich eine echte alternative Vision. Und da tut man sich schwer. Da sind auch die Interessenunterschiede zwischen den einzelnen Ländern einfach zu groß, muss man sagen.
Also es geht um so eine multipolare Weltordnung.
Genau, wobei auch da sind die Interessen unterschiedlich. Also China würde das Ganze natürlich sehr gerne zu einem Club machen, der stark von China dann dominiert ist. Da hat jetzt beispielsweise Indien gar kein Interesse dran, auch Brasilien oder Südafrika. Insbesondere die Letztgenannten sind weiterhin auch an guten Beziehungen zum Westen interessiert, während für Russland, das ja vom Westen isoliert ist, die Vision oder die Perspektive in einem größeren Staatenbund dann wieder an Gewicht zu gewinnen, natürlich ganz verlockend ist.
Änderungen soll es auch im Finanzsektor geben. Also die Staaten wollen die bisherige Dominanz des US-Dollars als Weltleitwährung zurückdrängen. Wie weit ist man da gekommen?
Was es vermehrt gibt, ist, dass der bilaterale Handel nicht mehr in US-Dollar abgewickelt wird, sondern dann beispielsweise in Renminbi. Den US-Dollar als Weltreservewährung abzulösen, da ist man wirklich noch weit von entfernt. Man kommt nicht um die Erkenntnis drumherum. Wenn man eine Alternative aufbauen will, dann muss diese Alternative für internationale Investoren sehr attraktiv sein. Das heißt, man braucht auch tiefe und gut regulierte Finanzmärkte, und die hat man in den meisten Schwellenländern nicht. Und dann ist die Frage, was könnten internationale Investoren hier überhaupt bekommen? Am ehesten kann man sich noch vorstellen, dass eben etwas gefunden wird, was von der technischen Abwicklung her einfacher ist. Also da setzt man ja stark dann auf digitale Lösungen. Aber alle anderen Überlegungen gehen dann schon nach wie vor in die Richtung, dass in irgendeiner Weise weltweit akzeptierte Vermögensgegenstände dahinter stehen müssen, wie Gold oder halt US-Dollar oder andere Weltreservewährungen. Und das heißt, eigentlich bisher bei allen Überlegungen und Planspielen kommt man am US-Dollar nicht wirklich vorbei.
Die BRICS-Staaten ein ernstzunehmender Machtfaktor?
Auf jeden Fall. Also schon China alleine wäre ein ernstzunehmender Machtfaktor. Und wenn dann eine Atommacht wie Russland und die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft Indien mit der größten Bevölkerung der Welt hinzukommen, ist ganz klar, dass das Machtfaktoren sind, das größte Land Lateinamerikas. Sie haben es bislang nicht geschafft, im wirtschaftlichen Bereich die Dominanz des Westens wirklich in Frage zu stellen. Aber sie stellen politisch mittlerweile schon auf jeden Fall ein Gegengewicht dar, das ist ganz klar.
So Jannis Hübner von der DK Bank.
Frau Werle, wenn wir schon über Aktien sprechen oder am Aktienmarkt sozusagen sind, dann passt auch eine Umfrage dazu. Der Sparkassen- und Giroverband hat mehr als 4.800 Menschen ab 14 Jahren zu ihrer finanziellen Situation gefragt. Und da gibt es wohl einen Lichtblick.
Es gibt einen Lichtblick, denn immer mehr junge Menschen, die blicken positiv auf ihre Finanzen, beurteilen die aktuelle finanzielle Situation als gut oder sogar als sehr gut. Wobei, es ist wirklich nicht alles eitel Sonnenschein, vor allem wenn es dann um die spätere Rente geht. Viele Menschen sind unsicher, ob ihre bisherigen Sparmaßnahmen für eine gute Absicherung im Alter ausreichen oder ob das nicht der Fall sein wird.
Dann schauen wir noch auf die Autobranche, denn für die Autobranche, die europäische, gibt es gemischte Botschaften und die kommen vom europäischen Herstellerverband ACEA.
An der Grundsituation hat sich wenig geändert. Der Automarkt in der EU ist aus Sicht der Hersteller auch im September wenig zufriedenstellend. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist im Jahresvergleich um mehr als 6% zurückgegangen. Allerdings, der Absatz von E-Autos hat wieder zugelegt. Neben den reinen E-Autos konnten vor allem auch Fahrzeuge mit Hybridantrieb profitieren. Was man bei den Zahlen halt nicht vergessen darf, es gibt wirklich große regionale Unterschiede.
Die Autobauer, die stecken ja derzeit ganz schön in der Krise, eben wegen der E-Auto-Flaute. Bei Nutzfahrzeugen sieht das etwas anders aus. Kann man das aus dem Geschäftsbericht der VW-Tochter Traton schließen?
Ja, das sind vorläufige Geschäftszahlen. Die Bilanzen fallen besser aus als im Vorfeld erwartet. Und das hängt vor allem mit dem US-Geschäft zusammen.
Dann schauen wir noch auf den Euro, den Kurs der Staatsanleihen und Gold.
Der Euro wird mit einem $1,0829 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,2 auf 2,28% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $2,731,02.
Danke an Claudia Werle aus dem Frankfurter Börsensaal. Beim Thema Wasserstoff, da sprechen viele vom Henne-Ei-Problem. Was muss zuerst kommen, damit sich was bewegt? Denn Wasserstoff ist eine ganz wichtige Säule bei der Energietransformation. Und jetzt scheint sich was zu bewegen. Die Bundesnetzagentur hat nämlich das Wasserstoffkernnetz genehmigt. 9000 Kilometer lang sind die Leitungen quer durch die Republik. Von einem Erfolg spricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und aus Berlin berichtet Steffen Wurzel.
Etwas kleiner als bisher gedacht wird das zentrale deutsche Leitungsnetz für Wasserstoff, nämlich 9040 Kilometer lang. Das sind rund 600 Kilometer weniger als beantragt. Dennoch seien alle Bundesländer angebunden an das sogenannte Wasserstoffkernnetz, betonte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Vormittag in Berlin. Der Grünen-Politiker lobte sich und die beteiligten Behörden für das Planungstempo.
Das ist schon ziemlich rekordverdächtig. 2,5 Jahre von einer Idee zur gesetzlichen Realisierung und zur Genehmigung des Wasserstoffkernnetzes.
Der Bundestag hatte im Frühjahr beschlossen, dass Deutschland ein zentrales Netz für die Wasserstoffversorgung bekommt. Ein Großteil der Pipelines wird aus dem bestehenden Erdgasnetz übernommen. Trotzdem handelt es sich beim Aufbau des Wasserstoffnetzes um eines der größten Infrastrukturprojekte der kommenden Jahre in Deutschland. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur.
Wir brauchen auch ungefähr 40% an Neubauleitungen und wir brauchen auch, das will ich erwähnen, erdgasverstärkende Maßnahmen. Das heißt, ein Ziel bleibt es auch in Deutschland in den nächsten Jahren, neben diesem ganz wichtigen Hochlauf und Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur, die Erdgasversorgung stabil und sicher zu halten. Auch das ist mit inkludiert.
Der Aufbau des bundesweiten Wasserstoffnetzes soll Stand jetzt rund 20 Milliarden Euro kosten. Finanziert nicht durch den Staat, sondern privatwirtschaftlich. Bezahlen werden das Ganze durch Netzentgelte die Unternehmen, die Kraftwerksbetreiber und letztlich die Verbraucher. Woher der möglichst CO2-neutral erzeugte Wasserstoff genau kommen soll, ist im Detail noch unklar. Die Bundesregierung setzt einerseits darauf, Wasser mit heimischem Solar- und Windstrom aufzuspalten, in Sauerstoff und eben Wasserstoff. Andererseits soll so erzeugter Wasserstoff auch mit riesigen Flüssiggasschiffen und mit Pipelines aus Südeuropa und afrikanischen Staaten zu uns gelangen. Das künftige Wasserstoffkernnetz soll das Gas dann bundesweit verteilen, auf kleinere regionale Leitungsnetze. Ralf Barke von der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber.
Wir können jährlich bis zu 278 Terawattstunden an Energie in Form von Wasserstoff transportieren. Wenn wir das mal spiegeln am Erdgasnetz, dann ist es ein Drittel des heutigen Erdgasverbrauchs, den wir da drin haben. Wir haben dort über 300 Wasserstoffprojekte, die bisher schon stark sichtbar waren, versucht mit zu verarbeiten und denen entsprechend auch Planungssicherheit verpasst.
Beim Stichwort Planungssicherheit gehen die Bewertungen allerdings weit auseinander. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich lobte am Vormittag, die sächsischen Unternehmen, die seit der russischen Invasion in der Ukraine unter gestiegenen Energiekosten litten, könnten ihre Energieversorgung künftig mit Wasserstoff sichern und sich so unabhängiger und umweltfreundlicher aufstellen, erklärte der SPD-Politiker. Viele mittelständische Unternehmen in der Fläche aber beklagen, für sie, die nicht in der Nähe des künftigen Wasserstoffkernnetzes liegen, sei noch vieles unklar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen verwies darauf, dass der Ausbau der Wasserstoffversorgung bundesweit jetzt schnell vorankommen werde.
Jetzt geht es wie Brezelbacken weiter. Genau diese Fragen werden jetzt geklärt werden.
Bundeswirtschaftsminister Habeck im Beitrag von Steffen Wurzel. Ein Schritt vor beim Wasserstoff, beim energiesparenden Sanieren des eigenen Hauses. Da gibt es einen Rückschritt und das hängt auch mit dem Hü und Hot der Politik zusammen. Was wird gefördert, wie lange, mit wie viel? Allerdings überschätzen auch viele Eigentümer den Wert ihrer Häuser und halten sich deswegen zurück. So die Initiative Klimaneutrales Deutschland, Dieter Nürnberger berichtet.
Die Sanierungsrate von Gebäuden ist in Deutschland auf unter 1% gesunken, ein historisches Tief. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müsste die Quote aber bei 2% liegen, somit mehr als verdoppelt werden. Doch woran liegt es, dass im Gebäudebereich weiterhin nur so wenig passiert? Laut einer repräsentativen Umfrage unter mehr als 2000 selbstnutzenden Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern zeigt sich weiterhin viel Unwissen und auch Verunsicherung durch politische Debatten. Die Umfrage wurde von der Initiative Klimaneutrales Deutschland und der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle, hier sind führende Verbände und Unternehmen aus der Branche vertreten, in Auftrag gegeben. Demnach wird die Qualität des eigenen Gebäudes deutlich überschätzt. So gaben nur 13% an, in einem Haus mit niedriger Energieeffizienzklasse zu leben. Realistisch wären aber knapp 70%. Eine Fehleinschätzung, die sich durch die gesamte Umfrage zieht, sagt Caroline Friedmann, Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland.
Je nach Ausgangszustand des Hauses und der Maßnahmen, die durchgeführt werden, lassen sich nach Angaben der Deutschen Energieagentur 60-80% Energie einsparen. Und wir sehen, dass 14% der Befragten dieses Einsparpotenzial sehen und sozusagen der Großteil immer noch deutlich darunter.
Der zweite Grund für fehlende Motivation: finanzielle Unsicherheiten. 2/3 der Befragten wollen beispielsweise für eine Sanierungsmaßnahme wie etwa einen Fenstertausch oder die Dämmung der Gebäudehülle keinen Kredit aufnehmen. Hinzu komme, dass die Sanierungsrate auch deswegen gesunken sei, weil gestiegene Zinsen und Baukosten zu verzeichnen sind. Die Bereitschaft zur Sanierung sei grundsätzlich vorhanden, sagen die beiden Initiatoren der Umfragen. Es müssten aber die Bedingungen stimmen. Beispielsweise müssten finanzielle Förderung und auch Information und Beratung verstetigt und verbessert werden. Besonders für Haushalte mit mittlerem oder geringem Einkommen, sagt Thomas Trinkgut von der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle. Sein Vorschlag?
Auch wir glauben, dass es nicht notwendig ist, Haushalten mit mehreren 100.000 € Haushaltseinkommen dann noch unbedingt Zuschüsse dazu geben zu müssen. Vielleicht kann man für die dann die Steuerförderung attraktiver gestalten.
Der Gebäudesektor trägt in Deutschland zu rund 40% der CO2-Emissionen bei. Dringend notwendig sei daher eine gezieltere Ansprache der Eigenheimbesitzer. Thomas Trinkgut setzt vor allem auf eine lokale Beratung. In Dänemark beispielsweise habe man damit positive Erfahrungen gemacht.
Integrierte Beratungszentren vor Ort, in denen vielleicht kommunale Stellen, Energieberater, Planer, Handwerker sich zusammenfinden, um gemeinsam für Hauseigentümer den doch etwas schwierigen Prozess zu gestalten, zu unterstützen und dann dadurch zu moderieren und sozusagen die Lösung aus einer Hand zu liefern. Das wäre eine sehr, sehr gute Sache.
Staatliche Förderprogramme müssten attraktiver und zielgerichteter zugeschnitten werden, so das Fazit der Studie. Wobei davon ausgegangen wird, dass auch der Staat ein steigendes Interesse an den Sanierungen habe. So wurden beispielsweise für die Energiepreisbremsen in den vergangenen 2 Jahren rund 30 Milliarden Euro an Hilfen für die Haushalte ausgezahlt.
Und zum Schluss schauen wir in die Zeitungskommentare. Kommentiert wird der Digitalgipfel in Frankfurt.
Die Frankfurter Rundschau stellt fest, statt einer Digitalstrategie will Minister Wissing künftig eine Digital-Only-Strategie fahren. Parallelstrukturen müssten konsequent abgebaut werden. Adieu Papier, hinein ins Digitale. Dieser Prozess lässt sich nicht aufhalten und muss auch nicht schlecht sein. Im Gegenteil, Digitalisierung und künstliche Intelligenz können Behördengänge erleichtern, Beschäftigte entlasten und Freiräume schaffen. Tolle Aussichten. Trotzdem sollten Wissing und Co. nicht vergessen, dass vielen Menschen der Umgang mit digitalen Tools schwerfällt. Ihre Ängste müssen ernst genommen werden, auch damit Risse, die es an vielen Stellen schon gibt, nicht noch tiefer gehen. Der Kölner Stadtanzeiger glaubt, dass die öffentliche Verwaltung deshalb nicht digital ist, weil es politisch Verantwortliche nicht wollen. Die Bürgermeister und Landräte sind auf ihre Fachleute in der Verwaltung angewiesen. Und da käme es gar nicht gut an, wenn ganze Behörden wegfallen oder deutlich verkleinert werden. Deshalb kommt die Digitalisierung der Verwaltung seit Jahren nur millimeterweise voran. Diese Blockade zu lösen, wird extrem schwer. Es bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen sich endlich einen Ruck geben und den Kommunen nicht erst das Geld ausgehen muss, bis sich etwas bei der Digitalisierung tut.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Deutschland heute schaut auf die klammen kommunalen Finanzen. Am Mikrofon verabschiedet sich Dorothee Holz und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.